Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ich habe es vorhin gesagt, es ist der vierte Sonntag nach Trinitatis und irgendwie klingen die Sonntage, wie ich finde, immer ziemlich harmlos. Es ist immer das grüne Antependium und es wird einfach durchgezählt und dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, da geht es um nichts Wichtiges. Ist aber nicht so. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema, um das Thema Hass und Gewalt, um das Thema Rache und Aggression. Zugrunde liegt ein Text aus dem Römerbrief. Ich lese uns aus dem 12. Kapitel einige Verse. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit der heutige Predigtext. Weiß nicht, wann Sie das letzte Mal auf einen Schlag so viele gute Ratschläge bekommen haben. Der Apostel Paulus, er meint es mit Sicherheit gut mit uns. Aber wie ging es Ihnen, als Sie das alles gehört haben? Also die ersten beiden habe ich noch mit viel Wohlwollen gehört, aber irgendwann regte sich in mir doch ein gewisser Widerstand. Können wir uns denn wirklich so verhalten, wie der Apostel es uns nahelegt? Ich empfinde die Ansprüche, die er an uns und unser Leben formuliert, als eine ziemliche Zumutung. In jeder Hinsicht sollen wir Vorbilder sein. Das klingt anstrengend und kompliziert. Klingt nach moralischen Musterschülern, die sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen lassen. Sicher, wenn man die aufgeregte Stimmung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so sieht, wäre das gut, wenn wir das könnten, aber ist das so einfach zu haben? Selbst wenn uns übel mitgespielt wird und uns Böses widerfährt, sollen wir Böses nicht mit Bösem vergelten, keine Rache üben, sondern alles dem Zorn Gottes überlassen? Faktisch heißt das ja auf Rache ganz und gar zu verzichten, weil Gott, so haben wir das ja gelernt, am Ende doch vergibt. Aber was mache ich, was machen Sie dann mit den Aggressionen, mit dem Zorn und der Wut, die unser Herz ja auch manchmal ausfüllen, wenn wir tief verletzt wurden, weil wir vielleicht in der Schule gemobbt werden oder weil sich ein Kollege, eine Kollegin auf unsere Kosten profiliert und uns das Leben zur Hölle macht oder wenn wir Knus in der Familie haben und einfach nicht wissen, wie wir das anfassen sollen. Was mache ich mit meinen Aggressionen angesichts gesellschaftlicher oder politischer Konflikte und Entscheidungen? Wenn uns Gott Aggressionen einfach verbieten würde, so denke ich, hätte er bei der Erschaffung des Menschen etwas falsch gemacht. Denn Aggressionen gehören zum menschlichen Leben dazu. Sie sind ein Teil von uns und wir können sie auch nicht auf Dauer verleugnen oder sogar unterdrücken. Dann suchen sie sich ihre Wege. Und nicht selten werden es gerade dann destruktive Wege, wenn wir unsere Aggression nicht wahrhaben wollen. Sie alle kennen das, Menschen richten ihre Wut gegen sich selbst, gegen Gegenstände oder andere Menschen. Und das Problem wird dadurch ja in den seltensten Fällen wirklich gelöst oder einfacher zu behandeln. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat das Christentum scharf dafür kritisiert, dass es sich mit Aggressionen so schwer tut, dass es, so war seine Sicht darauf, Menschen klein macht, dass das Christentum das Leben in seiner Fülle verneint und uns entselbstet, so hat er es genannt, dass es uns also nicht wir selbst sein lässt, sondern Unmenschliches von uns verlangt. Soweit muss man vielleicht nicht gerade gehen, aber ich glaube, es schärft doch eine Seite des Christentums und ich glaube, das müssen wir uns auch anhören. Wie gehen wir mit der Frage nach Wut, nach Aggression und nach Rache um? Die Worte des Apostels muten doch so an, als sollten Christinnen und Christen als, ich nenne es mal ein bisschen überspitzt, kraftlose, aggressionsgehemmte Softies leben, die alles stumm ertragen, wie das sprichwörtliche Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, die sich nicht trauen, mal auf den Tisch zu hauen und klare Kante zu zeigen, die immer bereit sind, dann, wenn ihnen auf die rechte Wange geschlagen wird, auch noch die linke hinzuhalten. Jesus und Paulus, wir kennen die einschlägigen Texte, glaube ich, oder haben zumindest schon davon gehört, sie empfehlen Feindesliebe und Vergebung. Aber wie hört sich das für die Opfer böser Taten und ihre Angehörigen an? Und wie unerträglich wird das empfunden, wenn ja, man das selbst erfährt? Sollen, es geht ja durch die Presse, Sie haben es heute Morgen oder gestern vielleicht auch schon im Radio gehört, wenn man sich in Frankreich anguckt, der junge Mann, der von einem Polizisten erschossen worden ist, soll man den Eltern sagen, vergib ihm mal den Polizisten, er hat auch nur seinen Job gemacht. Das ist zynisch, so können wir ja nicht reagieren. Wie soll man dem Mörder seines Kindes vergeben? Wie soll man dem vergeben, der einem das Leben zur Hölle macht? Ich finde es absurd, in einer solchen Situation sich hinzustellen und die Menschen zu sagen, jetzt musst du aber Feindesliebe üben. Für mich ist das gegenüber Opfern von Gewalt eine unerträgliche Härte. So gnädig dieses Gebot gegenüber den Tätern ist, so brutal ist es zu den Opfern. Und ich frage mich, haben Jesus und Paulus das wirklich gemeint, als sie geschrieben und gesagt haben, wir sollen unsere Feinde lieben? Kann man auf dem Gebot der Feindesliebe eine Rechtsordnung, einen Staat aufbauen? Ich denke, das kann man nicht. Martin Luther hat das auch schon in aller Deutlichkeit so festgestellt. Ich verstehe ihn so, dass er sagt, für mich selbst als einzelner Christ, als einzelne Christin, kann ich persönlich in der Nachfolge Jesu Christi meinem Feind vielleicht vergeben und auf Rache verzichten. Und wenn ich das kann, ist das natürlich eine ganz, ja, ist die Liebe Gottes wirklich ganz tief in mich eingedrungen. Aber als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung taugt das Gebot zur Feindesliebe auf keinen Fall. Denn in der Folge würden die Täter belohnt und die Opfer doppelt bestraft. Als Grundlage der Gesetzgebung würde das Gebot der Feindesliebe zu weniger Gerechtigkeit und noch zu viel mehr Unrecht führen, denn es hätte ja keine Konsequenz, wenn ich anderen mit Gewalt begegne. Martin Luther ordnet daher die Vergebung dem geistlichen Regiment zu. Die Vergebung ist das Metier der Kirche in der Beichte. Aber das weltliche Regiment, der Staat also mit Polizei und Militär, hat nach innen und außen für Sicherheit zu sorgen und die zu bestrafen, die Gewalt üben und Unrecht tun. In unserem Text heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Man fragt sich unwillkürlich, ob der Apostel selbst so gelebt hat, wie er es anderen empfiehlt. Und wenn man sich so anguckt, was Paulus für eine Person war, wie sie in uns in den Texten der Bibel eben begegnet, kann man da schon auch deutlich Zweifel anlegen. Wer die Briefe des Paulus kennt, der weiß, dass er nicht gerade kraftlos und aggressionsgehemmt aufgetreten ist. Paulus konnte im höchsten Maß zornig und aggressiv sein, bitter und sarkastisch bis zum Anschlag, manchmal auch polternd und messerscharf. Er hat Petrus in Antiochia öffentlich bloßgestellt und scharf zurechtgewiesen, weil der sich in seinem Verhalten kompromissbereiter gezeigt hat, als es dem Apostel gefiel. Sanft zu sein ist etwas anderes und demütig sein ebenfalls. Führt man sich das vor Augen, dann scheint es, als müsste sich der Apostel vor allem auch selbst ermahnen, etwas friedfertiger und umsichtiger zu sein. Möglicherweise war er ja mit seinem überschäumten Gemüt und seinen starken Emotionen auch nicht immer glücklich und schreibt aus eigener Betroffenheit heraus. Und auch das wissen wir, auch wenn wir zu unseren Aggressionen und unserer Wut durchaus stehen sollten und sagen sollten, ja, die gibt es und die ist manchmal da, wenn wir ihr freien Lauf lassen, führt das doch oft in eine Eskalationsspirale, die wir ja auch in Frankreich bei den ganzen Krawallen sehen. Und man fragt sich, wenn man auf Böses mit Bösem antwortet, ist das dann die Antwort, die uns weiterführt? Auch diese Wahrnehmung, auf die sich ja auch die Worte des Paulus beziehen, die halte ich für sehr realistisch. Und das kann uns mit diesen Worten auch erstmal entlasten, denn auf Böses immer mit Bösem zu reagieren, das führt in der Regel ja auch nicht zur Lösung des Problems oder eines Konflikts. Und trotzdem bleibt die Frage an uns, wie gehen wir denn nun heilsam und gut mit unseren Aggressionen um? Und was können wir im Hinblick auf den Umgang mit starken Gefühlen von Paulus lernen? Und müssen wir immer moralische Musterschüler sein? Der christliche Glaube ist in meinen Augen eine Art Schule für unsere Gefühle. Und in der Schule geht es ja zwangsläufig auch immer ein bisschen pädagogisch zu. Der Glaube will uns etwas lehren. Wir sollen ja klug werden. Und wenn wir schon so wären, wie wir sein sollen, dann bräuchten wir ja auch den ganzen Aufwand nicht. Paulus will uns wie Jesus die Nächstenliebe lehren. Und das ist ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Dazu gehört zunächst einmal auch die Gefühle unserer Mitmenschen wahrzunehmen. Und wenn der Wochenspruch heißt, einer trage des anderen Last, dann gilt das auch für die Gefühle des anderen. Denn die sind ja nicht immer schön. Manchmal sind Gefühle ja auch eine echte Last. Und die des anderen zunächst mal wahrzunehmen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt. Es soll uns nicht gleichgültig sein, wie es meinem Nächsten und meiner Nächsten geht. Selbst noch für die Fernsten und selbst für unsere Feinde sollen wir sozusagen zunächst mal den Schritt der Empathie gehen, des Mitfühlens. Versuchen, eine Situation aus der Sicht des oder der anderen wahrzunehmen. Ich gebe zu, das ist anstrengend. Aber wo steht denn geschrieben, dass das Christentum anstrengungsfrei zu haben ist? Der Glaube ist in meinen Augen eine Schule der Gefühle. Und deshalb sagt der Apostel, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Es ist ein großer Sprung in der Geschichte der sozialen Evolution, dass Menschen gelernt haben, die Gefühle des und der anderen zu lesen und auch zu verstehen. Ganz banal, eine Katze, die einen Vogel fängt und tötet, die ahnt nicht im Entferntesten, was der Vogel empfinden mag. Seine Angst und sein Schmerz sind der Katze ja völlig egal. Und zu der Zeit von Jesus und Paulus waren ja Zirkusspiele sehr beliebt. Das heißt, zur Ergötzung der Massen warf man Menschen den Löwen zum Fraß vor. Und ihre Angst und ihr Schmerz waren den meisten völlig egal. Wer aber gelernt hat, sich mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Weinenden zu weinen, dem ist es nicht mehr egal, wie es einem anderen Menschen wie es einer anderen Kreatur geht. Wer die christliche Schule der Gefühle durchlaufen hat, wird sensibler für den Mitmenschen und sensibler für die mitlebende Kreatur. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Das fordert der Apostel. Auf mich und mein Leben angewendet, übersetze ich das mal etwas salopp mit dem Satz, wer ist denn eigentlich stärker, ich oder das Böse? Wer ist stärker, ich oder der Zorn? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, fordert uns der Apostel auf. Der Apostel will nicht, dass wir zu kraftlosen und aggressionsgebremsten Softies mutieren, aber er weiß um die Kraft und das Potenzial des Zorns. Paulus kennt die Gefahr, sich vom Bösen anstecken zu lassen. Aber er traut uns zu, dass wir das merken und dass wir dem etwas entgegenzusetzen haben. Bei der Vorbereitung der Predigt bin ich auf ein afrikanisches Märchen gestoßen, das ich sehr, ja, in dem ich ein schönes Bild wiederfinde. Dort heißt es: In dem Herzen eines Menschen kämpfen zwei Hunde, ein guter und ein böser Hund. Und sie kämpfen um die Seele des Menschen und wollen sein Leben bestimmen. Welcher Hund wird den Kampf gewinnen? Und die Antwort, die gefällt mir besonders gut, die lautet: Es wird der Hund gewinnen, den du fütterst. Also der Hund, nach dem du schaust. Wenn du den bösen Hund fütterst und dem freie Bahn gibst, dann wird er gewinnen. Und wenn du dem guten Hund fütterst, Besonnenheit übst, dann wird der gewinnen oder zumindest die Chance haben zu gewinnen. Die Energie, die im Zorn, die in der Wut, die in der Rache stecken, soll sich auf das Gute richten, auf den Frieden. Die Energie in uns, sie soll nicht unterdrückt werden, sie soll auch nicht verpuffen, sie soll aber der Macht des Bösen entzogen werden. Die Energie strebt zur Tat, aber die Tat soll nicht zerstören, sondern aufbauen. Also nicht die Frage, wie kann ich mich rächen oder dem zeige ich, sondern wie kommen wir weiter? Wie können wir unser Problem miteinander angehen? Wie können wir einen nächsten Schritt gehen? Und sich dieser Herausforderung zu stellen, dazu ermutigt uns der Apostel Paulus. Und deshalb rufe ich uns allen heute diesen Satz zu: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.